Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu. Da sind wir wieder.
Neue Woche, neues Glück, neue Podcast-Folge. So Mitte April, muss man sagen, beginnen bei mir so langsam im Familien- und Freundeskreis die Geburtstage. Die Geburtstagssaison geht bei uns langsam los. Und ich finde das immer so erstaunlich zu sehen, wie unterschiedlich die Leute ihre Geburtstage wahrnehmen, also wahrnehmen wollen. Ob sie gerne feiern, ob sie gerne Geburtstag haben oder eher tatsächlich überhaupt gar nicht. Und das schwankt auch, finde ich, immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr, wer feiert und nicht. Ja klar, auch so ein bisschen natürlich davon abhängig, welches Alter man anstrebt, ne, ob es runde Geburtstage sind oder ähnliches. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie manche auch da einfach nur so drüber gehen.
Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Ich finde es auch erstaunlich, was du gerade gesagt hast, dass so viele bei euch geballt Mitte April Geburtstag haben, weil ich habe gerade parallel überlegt, bei uns auch. Das geht Ende März los, so die letzte Märzwoche und dann wirklich mit einem Tag Abstand. Und dann gerade so um den 10., 11., 12. April herum haben wir alle Geburtstage abgehandelt und deswegen haben wir das gerade auch durchlebt. Und die meisten feiern bei uns auch nicht, die gehen da drüber. Wenn du dann aber nur, naja, so nebenbei auch gratulierst, dann ist es auch wieder nicht recht.
Dann ist es auch wieder nicht richtig. Es ist immer wirklich so ein Gratspalt. Also es ballt sich bei uns, also jetzt so ein bisschen im tatsächlich März, April. Dann kommt nochmal so ein Schwung im Mai, ganz viel im Juni und dann nochmal ganz viel im September. Also wir haben schon sehr viele Monate, die geballt sind, nicht nur der April. Aber es beginnt jetzt einfach so ein bisschen diese Saison. Und also ich muss sagen, ich habe super gern Geburtstag. Ich feiere wirklich gerne, beziehungsweise ich habe auch an dem Tag gerne Geburtstag. Aber gar nicht, dass man das so weiß, sondern einfach für mich, dass ich weiß, ich wurde an diesem Tag geboren. Ich finde das irgendwie schön. Hast du gerne Geburtstag?
Ja, ich bin so ein bisschen, es gibt Jahre, da finde ich es irgendwie toll, aber ich merke, je älter ich werde, desto schwieriger finde ich es schon manchmal. Und ich bin nicht so die Feiermaus. Die Geburtstagsfeiermaus bin ich auch nicht. Also, dass ich dann jetzt Kuchen für alle backe und dann Buffet abends vorbereite. Das ist in der Oberlaus so ganz traditionell, dass man so gefühlt alle immer einlädt, die ganze Verwandtschaft. Und dann kommen alle und dann wird ein Riesenbuffet vorbereitet oder ja, wird irgendwie noch 5 Kuchen gebacken. Das mache ich so gar nicht mehr, seit ich hier in Heidelberg lebe. Was auf der anderen Seite aber, wenn ich gerade darüber nachdenke, eigentlich schade ist. Vielleicht ist es deswegen auch so eingeschlafen, dass ich nicht mehr so richtig meinen Geburtstag feiere und mich auch so sehr drauf freue, weil eben nicht mehr dieses Zusammenkommen ist. Ich versuche an dem Tag auch immer eigentlich weniger zu machen. Aber auch das funktioniert nicht mehr so richtig, seit Schmausi in der Schule ist, weil die Jahre davor war es so, dass wir immer versucht haben, dann im Urlaub zu sein oder uns irgendwie was Schönes an dem Tag wirklich vorzunehmen. Und auch gerade bei Schmausi zelebrieren wir das noch so, dass an dem Tag wirklich was ganz Besonderes gemacht wird, was sie sich schon entweder ewig gewünscht hat oder ganz tolle Erinnerungen dadurch eben geschaffen werden. Aber bei mir ist es selbst die letzten Jahre so gewesen, weil da eben keine Ferien irgendwie waren, dass das ein ganz normaler Arbeitstag war.
Teilweise das musst du wieder abschaffen.
Teilweise hatte ich sogar Nachtdienst im Kreis.
Das musst du abschaffen. Das musst du abschaffen. Ja. Ich finde, der Tag gehört gefeiert. Und wenn man nur was Schönes für sich tut und jetzt nicht groß irgendwie einlädt oder macht oder tut, aber Anja, das musst du wieder einführen in dein Leben.
Also was ich, wo ich keinen Kompromiss gezeigt lasse, ist, ich erwarte trotzdem große Geschenke.
Also ganz egal, wie du feierst, was du machst, ob du arbeitest oder nicht, für Geschenke bist du offen.
An diesem Tag bin ich sehr offen. Die können wirklich groß sein, das können viele sein. Also die nehme ich gerne zu meinem Geburtstag entgegen, was das Feiern angeht. Ja, da hast du recht, das ist eigentlich schade. Ich glaube, dieses Jahr wird es besser, weil an meinem Geburtstag sind Pfingstferien. Und da werde ich mir ganz bewusst freinehmen und mit einem tollen Frühstück in meinen Geburtstag starten und ganz viel Dinge tun, auf die ich so richtig Lust habe, mit meiner Familie, vielleicht auch mit dir. Das wirklich, da freue ich mich drauf. Doch, das machen wir dieses Jahr. Nehme ich mir vor. Gut, dass du das heute schon mal zum Nachdenken mitgebracht hast, weil es muss ja geplant werden dann demnächst.
Ja, natürlich. Das müssen wir auf jeden Fall fest eintragen.
Da war aber richtig was los.
Uiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla, die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick. Ich habe uns heute einen Satz mitgebracht, wie deine Woche war, liebe Anja. Und zwar, der Satz heute ist von 1 bis 1. Tag im Sommerurlaub. Wie war deine Woche?
Den kann ich gerade so relaten,
weil ich weiß, deshalb habe ich ihn auch dir mitgebracht.
Richtig gut. Den kann ich gerade so relaten, weil es ist ja heute mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub. Wenn die Folge herauskommt, ist ja schon die zweite Woche Osterferien in Baden-Württemberg. Und heute ist der letzte Tag. Und das heißt, meine letzte Woche war High Life. Aber ab morgen werde ich quasi das Bacardi-Feeling leben. Ja? Sommerurlaub Deluxe, hoffentlich bestes Wetter. Und ordentlich Vitamin D tanken und entspannen. Deswegen lass mich kurz meine Woche noch Revue passieren, weil die war so ganz anders als das, was mich ab morgen warten wird. Wie gesagt, letzte Woche vor dem Urlaub ist immer High Life. Heute treffen wir uns nochmal zur Podcast-Aufnahme. Ich habe Schmausi heute dabei. Die ist im Nebenzimmer und kümmert sich heute mal um unseren Leopold. Mhm. Ich habe gesagt, das Kind muss mal wieder gewaschen werden. Das macht sie heute. Der kriegt heute mal eine frische Windel. Ne? Der kriegt dort rundum Programm. Und im Anschluss.
Bisschen Faltenpflege.
Bisschen Faltenpflege, genau. Das macht sie heute wirklich. Und da ist sie wirklich sehr vorbildlich. Also ich weiß, Leopold wird nachher glänzen wie eine Speckschwarte. Und im Anschluss machen wir zwei noch Hausbesuche. Das ist so schön. Ich habe heute nochmal Familien eingeplant, wo ich wusste, die kann ich fragen, ob das okay ist, wenn sie mitkommt. Die freuen sich total, sie kennenzulernen. Schmausi freut sich riesig, dass sie heute dabei sein darf. Die darf dann nur so kleine Aufgaben übernehmen, wie Blutdruck mitmessen oder manchmal darf sie dann auch das Baby halten. Das ist für uns beide immer ein riesiges Highlight, wenn Mama zur Arbeit begleitet werden darf und dann eben auch zu den Hausbesuchen. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass die Familien das auch mir gestatten. Und dann ist es so, dass eine Sache jetzt noch aufkam. Eine Frau, die ich zur Betreuung angenommen habe, die hat eigentlich Anfang Mai Termin. Da habe ich eine recht enge Bindung, weil das Kind viel zu früh geboren war, das erste. Und dadurch die Betreuung auch intensiver einfach war, auch länger war. Und jetzt kommt das zweite eben und der Termin war für Anfang Mai geplant. Und jetzt stellte sich raus, dass aus medizinischer Indikation eine Einleitung in meinem Urlaub notwendig werden wird. Und jetzt sind wir beide so ein bisschen wehmütig und traurig, weil die ist natürlich gut betreut. Meine Vertretungskollegin wird nach ihr schauen. Aber es ist trotzdem so ein bisschen Wehmut auch bei mir dabei, weil ich hätte sie gern von Anfang bis Ende wieder begleitet. Und ich habe auch gesagt, du, vielleicht, ne? Manchmal, man weiß es ja auch nicht, kommt es doch anders, als man denkt. Da musst du doch nicht eingeleitet werden, weil sich die Situation noch verbessert. Ist aber eher unwahrscheinlich. Wir haben es gehofft so ein bisschen. Aber dann ist es ja auch so, muss man sagen, eine Einleitung funktioniert ja auch nicht immer gleich sofort. Und vielleicht.
Das kann sich ja ein paar Tage auch noch ziehen, je nachdem, wann sie startet. Vielleicht klappt das ja.
Habe ich auch schon gesagt, du, vielleicht ist es wirklich so, ne, dass es auch irgendwie reinspielt. Dass es doch passt, dass du just nach Hause kommst und ich dann gerade auch wieder da bin und wir uns doch sehen. Und ja, wenn nicht, ist sie natürlich bei meiner Vertretungskollegin auch in super Händen. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn ich damit auch wieder starten könnte, dann nach meinem Urlaub. Deswegen, wie war meine Woche? Die war sehr stressig. Es war sehr viel. Ich bin aber sehr stolz auf mich und auf uns, dass wir auch alles so gut noch hinbekommen haben. Alles, was wir noch machen wollten, haben wir erledigt. Deswegen war sie so, man ist gerade so pünktlich zum Flughafen gekommen, man hat gerade so zum Check-in geschafft, der Schweißperlen auf der Stirn, sitzt dann aber im Flieger und ist dann total happy, dass es jetzt losgeht Richtung Sommerurlaub und wenn man aussteigt.
Und ordert den ersten Tomatensaft.
Bist du so eine Tomatensaftmaus im Flieger? Ich nicht.
Boah, ich auch nicht. Aber das ist halt so ein Klassiker. Ich probiere es immer mal wieder aus, muss ich sagen. Ich denke mir immer so, weißt du, so jeden. Naja, es klingt jetzt so, als würde ich so viel fliegen, tue ich gar nicht. Aber so gefühlt, jeden dritten, vierten Flug probiere ich es nochmal aus, ob es schmeckt. Und jedes Mal denke ich wieder, ich müsste wirklich extrem viel Salz und Pfeffer da reinmachen.
Und Tabasco, scharf.
Viel, viel, viel. Von daher. Ja.
Aber jetzt, Marie, bin ich ganz gespannt. Wie war deine Woche?
Meine Woche war auch sehr voll. Nicht nur die Woche, sondern auch das Wochenende. Wir hatten ja am Wochenende einen großen Ausflug zusammen. Wir waren auf ein Event eingeladen in München. Wir waren einen Tag in München auf dem Insta Mini und Me Event und das war großartig.
Das fand ich auch.
Es war wirklich, wirklich schön. Wir waren da gemeinsam mit DM und unseren Hallo Hebammen Produkten, unseren 13 Stück, die dort mit angereist sind quasi. Und es war ein wundervoller Tag, weil wir ganz viele Kontakte knüpfen konnten. Es war schön, mit dir hinzufahren. Ich glaube, wir hatten einen sehr ereignisreichen Tag. Und das hat, finde ich, für mich einfach mal wieder gezeigt, wie abwechslungsreich einfach unsere Wochen und Tage sind. Die Woche war geprägt mit auch einem Geburtstag, der jetzt gestartet hat, der wirklich groß und auch groß gefeiert wurde. Wir feiern eigentlich wirklich sehr, sehr gerne und gucken auch, dass wir es eigentlich oft hinbekommen. Aber wie gesagt, nee, das Event war großartig. Es war wirklich schön, da zu sein, unsere 13 Produkte von DM nochmal zu präsentieren, mehr dazu zu erzählen, aber auch von den anderen Leuten, die da waren, mit denen auch nochmal in Austausch zu kommen, weil wir auch festgestellt haben, dass einige unsere Produkte schon kennen.
Da waren wir ganz überrascht.
Wirklich überrascht waren, dass doch langsam die Produkte in viele Haushalte einziehen und sich darüber zu unterhalten, schon Feedback zu erhalten, das war wirklich schön. Wir waren ja mit unserem kompletten Team von DM dort. Das finde ich auch immer so schön, dass wir uns da vor Ort mal sehen, dass wir mal richtig in den Austausch nochmal kommen. Ich finde, das sind auch immer schöne Momente, wenn wir da irgendwie gemeinsam nochmal sind und den Tag auch zusammen verbringen. Ja, und danach hat es mich ein bisschen eingeholt, weil der Sonntag war dann von einer großen Hausbesuchstour geprägt. Das heißt, ja, ich habe sehr viele Hausbesuche gemacht bei einer Familie, die frisch nach Hause gekommen ist, wo ich den ersten Besuch gemacht habe. Wo man ja doch auch ein bisschen länger dann tatsächlich da ist, um ja eben die komplette Dokumentation, aber natürlich auch viel über die Familie zu erfahren, wie es ihnen geht, das Kind natürlich auch kennenzulernen. Da nehme ich mir schon gerne auch so ein bisschen Zeit zu und die anderen Familien habe ich auch noch besucht. Deshalb war das Wochenende, würde ich sagen, sehr ereignisreich, super vollgepackt, aber wunderschön. Aber dennoch hat sich so ein bisschen angefühlt wie kein Wochenende. Also einen Tag zum Erholen, den muss ich mir jetzt woanders nochmal suchen. Da hat sich doch so ein bisschen mehr angefühlt, als würde die Woche einfach so weitergleiten. Aber es hat alles trotzdem wunderbar geklappt. Ich glaube, da können wir auch sehr froh sein, dass wir jetzt hier auch am Montag wieder sitzen und alle To-Dos erledigen konnten. Das ist ja auch schön, wenn dann im Alltag nicht zusätzlich kommen ja da immer noch Aufgaben mit hinzu. Und am Wochenende hat man ja dann wirklich Zeit, die Sachen wirklich so abzuarbeiten und die Wochen mit Besuch in Ruhe zu machen, weil man weiß, dass es drumherum alles sonst organisiert ist. Aber genau, das war meine Woche. Also ich würde sagen, meine Woche von 1 bis 1. Urlaubstag, ich würde es fast genauso beschreiben wie du. Ich habe ganz schnell alle Koffer gepackt. Es ist alles drin, was drin sein muss. Überall war ich pünktlich und wirklich ad hoc da, wo man sein musste. Aber jetzt sitzt man entspannt im Flieger und ist froh, dass man da sitzt.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Das habe ich ja noch nie gehört. Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo Hebammenwissen.
Wir haben heute ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Ein Thema, das sehr schambehaftet ist und das
über das viel,
über
zu,
das
wenig sprechen.
Viel zu wenig sprechen gesprochen wird. Aber ich verstehe es auch, weil es einfach unangenehm ist. Und ich glaube, etwas, was man auch nicht so gerne zugibt, wenn man es hat, weil es auch einfach nicht schön ist. Wir werden heute über das Thema Inkontinenzen sprechen.
Und es ist so schade, dass es, du hast es gerade schon gesagt, so schambehaftet ist und auch noch so ein großes Tabuthema ist, weil jede dritte Frau nach der Geburt Probleme mit dem Thema Inkontinenz einfach hat. Ist ja schon eine hohe Zahl.
Eine sehr hohe Zahl. Und viele denken auch, dass das normal ist, dass man nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt bestimmte Inkontinenzen hat, zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Und dem ist einfach nicht so, ne? Weil man viel tun kann dagegen, eben erstens den Beckenboden zu stärken, aber vor allem auch diese Beschwerden zu lindern und eben die Inkontinenz loszuwerden und auch präventiv dafür das Alter vorzubeugen.
Und das ist ja auch so wichtig für die eigene Lebensqualität. Du hast gerade schon gesagt, man kann das für eine gewisse Phase nach der Geburt tolerieren und ist das okay und dann kann man das auch für sich irgendwie einordnen. Ja, ich war schwanger, ich habe ein Kind geboren, klar braucht der Körper Zeit, aber ab einem gewissen Punkt ist es wirklich so Lebensqualität einschränkend, wenn man eben die Winde nicht mehr richtig halten kann, wenn man Urin nicht mehr richtig halten kann, beim Lachen, Niesen, Husten, ja, wenn vielleicht im schlimmsten Fall sogar Stuhl abgeht, gehen wir ja nachher nochmal drauf ein, wie sich Inkontinenzen einfach zeigen, dann ist das etwas, was einfach nicht schön ist und was wirklich maßgeblich auch die Qualität beeinflusst, wie man sich fühlt, wie es einem damit geht und deswegen wichtig, nehmt es nicht hin. Wir sprechen heute ausführlich mit euch darüber und wenn ihr merkt, hey, ja, an der Stelle, ich habe mir noch gar nicht so richtig darüber Gedanken gemacht oder wenn ich mal mit jemandem gesprochen habe, die gesagt, es ist bei mir genauso und habe das deswegen irgendwie hingenommen. Nein, nehmt es nicht hin. Schaut, was ihr aktiv tun könnt, wie ihr diese Situation verbessern könnt, weil es ist fürs eigene Wohlbefinden so, so wichtig, dieses Thema anzugehen.
Ich glaube, dass man das Thema gut versteht, woher vor allem auch diese Inkontinenz kommt. Gehen wir mal erst so ein bisschen auf den Aufbau und die Funktion des Beckenbodens ein. Der hat hier nämlich eine maßgebliche Beteiligung an der Inkontinenz. Und der Beckenboden ist eine Muskelgruppe, die wie eine Art Hängematte oder auch Trampolin im Becken als Schutz liegt. So kann man sich das relativ gut vorstellen. Und dieser besteht aus drei Schichten, die von der Symphyse bis zum Steißbein und seitlich zu den Sitzbeinhöckern verläuft. Also die kleiden wirklich richtig das Becken aus.
Und die Krux ist so ein bisschen dabei, wenn man über den Beckenboden spricht. Viele machen dann immer große Augen, weil sagst du Bizeps, Trizeps, Bauchmuskeln, weiß jeder sofort und ist irgendwie aktiv. Und beim Beckenboden merkst du dann schon oft, oh, betretenes Schweigen. Es ist so eine wichtige Muskelgruppe, die so viele wichtige Funktionen hat, aber sie findet in unserem Alltag so wenig Beachtung, weil es irgendwie, ja, über den Beckenboden zu sprechen, ist nicht so richtig sexy, ne?
Und ja, weil es auch so schwierig ist, diese Muskelgruppen eben bewusst zu aktivieren, wie du jetzt gerade gesagt hast, Bauchmuskeln oder auch die Armmuskeln, die kann man aktivieren und man sieht es, du spürst es direkt und das ist beim Beckenboden eben anders, weil den Beckenboden anzusteuern, wirklich aktiv anzuspannen, wenn man das gewöhnt ist, wenn man das trainiert ist, kann man das gut, dann spürt man das auch. Aber wenn man sich mit diesem Thema eben davor noch nicht auseinandergesetzt hat, ist es sehr schwierig, diese Muskelgruppe anzusteuern und aktiv zu spüren, spanne ich es denn jetzt eigentlich an oder nicht?
So ein bisschen, wo der jetzt liegt, habt ihr gehört? Wichtig ist auch nochmal die Aufgaben zu verstehen des Beckenbodens, weil man denkt vielleicht immer nur, ja, es geht irgendwie um Urin, es geht irgendwie um Stuhlgang. Mit dem Thema Sex können Sie es in Verbindung bringen, aber es gibt auch so viel mehr Aufgaben, die der Beckenboden hat. Nämlich, er stützt eure Organe. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Dazu gehören die Blase, die Gebärmutter, aber auch der Darm und im Prinzip auch das ganze Gewicht des Bauchraumes wird durch den Beckenboden gehalten. Außerdem kontrolliert er eben den Schließmuskel. Das ist das, was viele wissen, ne? Dass sie eben Urin absetzen können, dass sie Stuhlgang absetzen können und hält das eben auch, dass es eben nicht unkontrolliert gesetzt wird. Was viele nicht so wissen ist, dass der Beckenboden auch maßgeblich einen Einfluss auf unsere Haltung hat, weil er nämlich ganz eng zusammenspielt mit der Rumpfmuskulatur. Das heißt, für den aufrechten Gang und für die Haltung ist unser Beckenboden maßgeblich mitverantwortlich. Und wir Hebammen, die ja sehr geschult sind, was den Beckenboden angeht, sehen schon sofort, ne, wenn jemand auch zum Rückbildungskurs kommt, ah, da ist aber noch ganz schön was zu tun. Da muss der Beckenboden aber wirklich noch gut wieder aktiviert werden, weil das sieht man schon an der Haltung und am Gang. Und auch wenn man manchmal ins Gespräch kommt, Rückenschmerzen sind ganz häufig Ursache eines zu schwachen Beckenbodens. Und das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Die wissen gar nicht, dass das eine eigentlich mit dem anderen immer wieder zusammenspielt.
Aber was ist denn jetzt eigentlich überhaupt eine Inkontinenz? Wir kommen einmal zu einer allgemeinen Definition. Wird definiert als unkontrollierter Harnverlust durch geschwächte oder überlastete Beckenbodenmuskulatur. Da haben wir es wieder. Deshalb ist der Beckenboden so maßgeblich, weil er eben diesen unkontrollierten Harnverlust mitsteuert. Dadurch, wie du schon gerade gesagt hast, Anja, dass wir eben unsere Schließmuskeln öffnen und natürlich auch schließen können. Es gibt aber auch eine Belastungsinkontinenz aufgrund einer Beckenbodenschwäche, zum Beispiel eben ausgelöst durch eine Schwangerschaft oder eben die Geburt. Wie der Name schon sagt, Belastungsinkontinenz, weil eben diese Muskelgruppe stark belastet wird, zum Beispiel durch Gewicht des Kindes, Fruchtwasser, Plazenta. Das spielt da eben alles mit rein, dass der Beckenboden hier einiges in dieser Zeit halten muss. Typische Auslöser für eine Belastungsinkontinenz sind großartige Bewegungen, die im Bauchraum stattfinden, zum Beispiel durch Husten, Lachen, Niesen oder eben auch Sport, wie zum Beispiel das Joggen. Wenn man das macht, dann merkt man oder merken einige Frauen, dass sie eben unkontrolliert Urin verlieren können.
Abgrenzend dazu gibt es noch die sogenannte Dranginkontinenz. Die kann man so ein bisschen umschreiben mit einer überaktiven Blase, würde ich es jetzt mal nennen. Da steckt aber eine neurologische Ursache dahinter. Zeigt sich ganz charakteristisch dadurch, dass von einem Moment auf den anderen ein plötzlicher, ganz starker Harndrang entsteht. Die Krux ist oft dabei, dass die Harnblase da noch nicht mal unbedingt voll sein muss. Und die Frau denkt, ich habe doch gerade noch gar nicht viel getrunken. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder auf Toilette eigentlich muss. Aber dem ist eben so, weil eben eine neurologische Ursache dahinter steckt. Und jetzt haben wir gerade über den Urin gesprochen in den verschiedenen Formen. Was natürlich auch noch wichtig ist, es gibt natürlich auch eine Darminkontinenz. Die hat mir in der Einleitung schon kurz erwähnt. ist vielen von euch vielleicht besser bekannt als die sogenannte Stuhlinkontinenz, aber die deckt es nicht so ganz ab, weil zum Beispiel auch unkontrolliert seine Winde zu verlieren, gehört natürlich auch zu einer Form der Inkontinenz. Wie gesagt, in den schwersten Formen dann nicht nur, dass man die Winde verliert, sondern eben sogar Stuhlgang verlieren kann. Und das ist natürlich etwas, was absolut unangenehm ist und Lebensqualität einschränkend.
Warum sind jetzt aber wir Frauen, aber vor allem Mütter davon besonders betroffen? Ich habe es eben schon gesagt, durch Schwangerschaft und Geburt. Hier finden einfach viele hormonelle Veränderungen statt, die das Gewebe, aber auch die Muskeln lockern lassen und somit eben auch den Beckenboden. Und es kommt ein hoher Druck auf die Blase durch den wachsenden Babybauch. Wenn der Bauch immer größer wird, bekommt natürlich auch der Inhalt eures Bauches mehr Gewicht durch, eben Kind, Plazenta, Fruchtwasser und Co. Und das ist natürlich als Belastung auf dieser Muskelgruppe des Beckenbodens zu spüren. Der Beckenboden wird gedehnt, vor allem aber auch bei einer vaginalen Geburt. Ihr könnt euch das so vorstellen, die Beckenbodenmuskulatur bei einer vaginalen Geburt, wie schwere Vorhänge zur Seite geschoben werden, damit das Kind eben gut das Licht der Welt erblicken kann. Und dabei werden die Muskeln natürlich gedehnt, zur Seite geschoben und dadurch eben auch geschwächt.
Außerdem, bedingt durch Stillzeit, aber auch wir Frauen kommen ja irgendwann in die Wechseljahre, ist es so, dass ein Östrogenmangel dazu führen kann, dass das Gewebe zum einen abgebaut wird, aber auch, dass Gewebsschichten generell einfach trockener werden und das, wie gesagt, kann Inkontinenzen auch begünstigen.
Es gibt aber natürlich auch noch ein paar Risikofaktoren, die mit reinspielen und Inkontinenzen begünstigen können, wie zum Beispiel eine lange Geburtsdauer. Also wenn eine Geburt wirklich über mehrere Stunden geht und einfach nochmal eine höhere Belastung auf dem Beckenboden liegt, aber natürlich auch ein schwereres Baby. Also die Babys kommen ja auch mit unterschiedlichen Geburtsgewichten zur Welt. Zum Beispiel auch eine Zangengeburt sieht man heutzutage ja nicht mehr so häufig. Aber auch das kann ein Risikofaktor sein. Und natürlich auch mehrere Schwangerschaften. Also nicht nur eine oder zwei, sondern wirklich, wenn man häufiger schwanger ist und diese Belastung mehrere Male eben auf dem Beckenboden liegt, kann das auch ein Risikofaktor für eine Inkontinenz sein.
Du hast vorhin die vaginale Geburt angesprochen. Finde ich immer so schön, der Vergleich, die schweren Theatervorhänge, die zur Seite geschoben werden. Da könnte man sich jetzt vielleicht denken, ha, dann strebe ich doch die vaginale Geburt überhaupt gar nicht erst an, sondern plane doch gleich eine primäre Bauchgeburt, einen Kaiserschnitt für mich. Nein, das ist kein 100%iger Schutz vor einer Inkontinenz. Wir verraten euch auch, warum. Es ist nämlich einfach so, du hast es vorhin schon gesagt, in der Schwangerschaft ist ein größeres Gewicht im Bauchraum da, durch Plazenta, Fruchtwasserkind, die Gebärmutter. Und das kann schon in der Schwangerschaft zu einer Schwächung des Beckenbodens führen. Deswegen, ganz wichtig an der Stelle, der Geburtsmodus der Bauchgeburt ist keine 100%ige Prävention vor Schädigung des Beckenbodens und auch vor einer späteren Inkontinenz. Und auch deswegen, das hören wir ja auch oft in unseren Betreuungen dann, wenn wir zum Wochenbettbesuch kommen, brauche ich ja gar nicht in so einen Rückbildungskurs, hatte ja eine Bauchgeburt. Nein, auch da ist es unbedingt empfohlen, um Spätfolgen ausgeben vom Beckenboden zu verhindern, den Beckenboden zu aktivieren und auch wieder zu trainieren einige Zeit nach der Geburt.
Jetzt fragt man sich ja vielleicht auch, wir haben gehört, alle Menschen auf der Welt haben einen Beckenboden, nicht nur wir Frauen, sondern eben auch die Männer, damit wir eben aufrecht uns halten können. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum haben Männer denn seltener Beckenbodenprobleme? Sie sind nicht ganz ausgeschlossen. Es gibt auch Männer, die Beckenbodenprobleme haben und deshalb auch Probleme mit der Inkontinenz haben. Aber vergleichsweise zu uns Frauen eben ein viel geringerer Teil. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass sie eben einen kleineren Beckenboden haben mit einer engeren Beckenöffnung. Und der Beckenboden wird zusätzlich noch durch die Prostata geschützt, die wir Frauen ja nicht haben. Und die Frauen haben eine größere Beckenöffnung für Schwangerschaft und natürlich auch, dass wir eben die Kinder gebären können. Und das macht die Muskulatur anfälliger für Überdehnungen im Vergleich zu den Männern.
Tja.
So ist das.
So ist das einfach. Aber jetzt wissen wir das ja.
Richtig.
Und deswegen können wir ja dann wirklich
präventiv vorbeugen und diese Muskelgruppen einfach trainieren.
Genau. Aber was für Auswirkungen hat das für Betroffene jetzt für den Alltag? Und das ist uns auch wirklich an der Stelle nochmal wichtig zu betonen, weil es schränkt einfach unglaublich ein. Vor allen Dingen im Sozialleben. Ne, wenn man ständig im Hinterkopf haben muss, Mist, hoffentlich, ne? Passiert da jetzt gerade nichts, ne? Wenn es irgendwie eine illustre Gesellschaft ist, man ist beim Geburtstag, man feiert, man lacht, hoffentlich passiert
da
nichts.
Vor allem, wenn dann ja auch Partys irgendwie sind, wo viel getanzt und gehüpft wird, das merkt man ja dann schon auch, wenn es dann ans Feiern, Tanzen, Hüpfen geht, dass da dann doch die Blase mal nicht ganz so mitspielt, beziehungsweise eher die Körperöffnungen, wie sie sollen, um den Urin da zu halten, wo er bleiben soll und dann eben gezielt abgelassen werden kann.
Auch beim Sport macht es natürlich unglaublich viel Einschränkungen. Ja. Also das ist auch ein Riesenproblem. Dann dieses Schamgefühl, diese Unsicherheit, die einfach auch damit einhergeht. Du merkst das dann schon vor allen Dingen Frauen auch an. Du hast gerade schon gesagt, ne, wenn es zu diesen Tänzen dann kommt, merkt man dann schon auch bei der älteren Generation, wo das früher noch nicht so Thema war, wo Rückbildung noch kein Thema nach der Geburt war, wo der Beckenboden ja überhaupt gar kein Thema war, Inkontinenzen kein Thema war, wo man bis heute auch nicht drüber spricht, dass die dann schon sich zurückziehen, an die Seite gehen, sich hinsetzen und dann eben nicht diesen Tanz dann machen oder ähnliches, weil sie einfach dieses Schamgefühl haben und Angst, dass eben was passiert. Und dann ist es natürlich auch eine unglaubliche psychische Belastung in dem Moment. Das Selbstbewusstsein leidet einfach darunter. Wenn du dann Inkontinenzprodukte kaufen musst, die können sie noch so schön jetzt in den Drogeriemarkt stellen und auch nett gestalten, die Inkontinenzhosen. Sind wir doch mal ehrlich, sexy sind sie aber trotzdem nicht. Und man möchte sie in keinem Alter eigentlich tragen, sondern man möchte die normale Unterwäsche tragen. Und ja, deswegen ist das natürlich etwas, was unglaublich belastet.
Du hast das schon gesagt, nicht nur nach außen hin, wenn Veranstaltungen stattfinden, kann das eine Herausforderung sein, sondern vor allem aber auch Einfluss auf die eigene Partnerschaft haben und somit eben auch die Sexualität. Denn wenn man in den Windeln rumläuft, tagtäglich, man selbst vielleicht auch wirklich darunter leidet, schambehaftet fühlt, sich vielleicht auch vor dem eigenen Partner davor schämt, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Sexualität und vielleicht auch Angst davor, während des Intimseins Urin zu verlieren. Aber ich glaube, wir machen dazu nochmal eine ganz eigene Folge über das Thema Sexualität, Intimität, weil das wirklich ein großes und auch schambehaftetes Thema ist, wo wir nochmal, glaube ich, besser großflächig darüber sprechen können, als es hier nur immer mal anzureißen.
Das finde ich eine sehr gute Idee, Marie, weil das ist ja auch, genau wie der Beckenboden, Inkontinenzen. Sex nach der Geburt ist auch ein Riesentabuthema. Da haben ganz viele Frauen sehr viele Unsicherheiten, aber nicht nur die Frauen, auch die Partner, Partnerin, wo sie einfach nicht wissen, okay, was gibt es zu beachten, was soll ich da machen? Gut, machen wir auf jeden Fall.
Ihr habt das Wort Prävention öfter jetzt hier gehört von uns, dass man präventiv vorbeugen kann, dass man sehr viel tun kann, um eben die Inkontinenzen loszuwerden, um die Muskelgruppen wieder zu stärken, aber auch fürs Alter vorzubeugen. Und da möchten wir jetzt nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Was bedeutet Prävention? Was könnt ihr tun, um eben dahin zu kommen?
Und da an erster Stelle sei euch gesagt, ein gutes Beckenbodentraining macht zu jedem Zeitpunkt im Leben Sinn. Und es hört auch nie auf. Also man sollte seinen Beckenboden nie vernachlässigen, sondern immer im Blick behalten und immer trainieren. Und wir bekommen auch oft die Frage, ist das denn auch während der Schwangerschaft eigentlich schon empfohlen? Weil es ja so meistens die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Beckenboden sind, wenn die Frauen beim Geburtsvorbereitungskurs waren. Ja, es macht Sinn, während der Schwangerschaft schon aktiv zu bleiben und einfach so ein paar Übungen sich zeigen zu lassen von der Hebamme, wo man einfach schon mal so bewusster den Beckenboden auch wahrnimmt, weil der hängt ja ganz eng auch mit der Geburt zusammen. Wenn man weiß, wo der ist, wie man den anspannen kann, wie man den aber auch entspannen kann, das macht auf jeden Fall Sinn, das auch regelmäßig in seinen Alltag in der Schwangerschaft einzubauen.
Aber natürlich auch für die aufrechte Haltung, ne, eine starke Mitte zu haben, um den Alltag mit Kind, mit Kindern, Arbeit und Co., je nachdem, was ansteht, bewältigen zu können, ist es einfach wichtig, dass ihr eine gesunde Haltung habt, dass ihr wenige Verspannungen habt, ne, weil irgendwann kommen dann natürlich ja auch Folgebeschwerden auf, wie Rückenschmerzen oder Probleme im Nacken. Also dem kann man natürlich da auch vorbeugen, wenn man schaut, dass man den Beckenboden, aber auch die Bauchmuskeln, Thema Rektusdiastase, wir kommen gleich auch nochmal drauf, gut stärkt, um da durch den Alltag gut zu kommen. Aber auch richtiges Aufstehen und die Atmung spielen hier eine große Rolle. Das heißt, nach der Geburt, ja, man kann richtig und falsch aufstehen. Ihr habt es richtig gehört. Da gibt es große Unterschiede. Falls ihr euch jetzt fragt, wie stehe ich denn richtig auf, da gibt es auf unserem Blog einen Beitrag zu, da könnt ihr gerne reinschauen, aber natürlich auch auf Instagram oder auch unserem Buch über das Thema Wochenbett, das Hallo Hebamme heißt, haben wir ein großes Kapitel zugeschrieben, da dürft ihr natürlich auch gerne einmal reinlesen. Und das Thema Atmung habe ich gerade noch angesprochen, das ist natürlich eben auch wichtig, denn nicht nur während der Geburt, um die Wehen zu veratmen, sondern auch für das restliche Leben tief durchzuatmen, richtig zu atmen, den Beckenboden dadurch auch während den Übungen zu unterstützen, zu stärken. Da kann man wirklich, wirklich viel erreichen. Jetzt bin ich schon sehr ausgeschweift und habe natürlich das Wochenbett direkt mit hinzugezogen. Das heißt, richtiges Aufstehen in der Schwangerschaft und im Wochenbett natürlich sehr, sehr wichtig. Steht trotzdem in unserem Buch, könnt ihr reingucken und auf den anderen Kanälen.
Wir müssen auch in der Folge über die Ernährung mit euch sprechen. Ihr merkt es, irgendwie kommen wir in jeder Folge wieder aufs Thema Ernährung in der Schwangerschaft zurück, weil um eine zusätzliche Belastung des Beckenbodens in der Schwangerschaft zu vermeiden, ist es wichtig, dass ihr keine Verstopfungen bekommt und die idealerweise wirklich präventiv vorbeugt. Weil wenn ihr Verstopfungen habt, dann ist es automatisch so, dass ihr auf Toilette sitzt und da presst, um den Stuhlgang zu entleeren. Und das ist etwas, was den Beckenboden zusätzlich noch belastet zu der Belastung, die er eh schon durch die Schwangerschaft hat, durch das zusätzliche Gewicht im Bauchraum. Und dann ist auch noch in der Schwangerschaft ja so, wenn man etwas hebt, dann hat man ja sowieso schon immer Probleme. Ne? Wie macht man das denn am besten? Macht das schön aus den Knien raus und man geht automatisch manchmal dazu über, wenn man dann schwanger ist. Ich weiß, das habe ich nämlich damals auch manchmal unbewusst gedacht. Anja, du weißt es eigentlich besser, dass man so Stöhngeräusche macht, so eine Pressatmung, so wenn man da irgendwas hochgehoben hat. Das sollte man möglichst auch vermeiden, weil das eben auch nochmal einen zusätzlichen Druck auf den Beckenboden gibt und deswegen nicht gemacht werden sollte.
Ihr könnt aber auch ab der 34. Schwangerschaftswoche eine Dammmassage machen. Das lockert das Gewebe und sorgt eben auch dafür, dass ihr so ein besseres Gefühl für euren Intimbereich entwickelt. Dass wenn es dann bei Geburt heißt, jetzt mal so richtig gegen den Damm, schieb doch gerne noch mal ein bisschen mit, dass dein Kind geboren werden kann, dass ihr es erstens besser lokalisieren könnt, dass ihr mehr ein Gefühl dafür bekommt, wo muss ich denn eigentlich hinschieben und ihr einfach Kontakt noch mal zu euch, zu eurem Körper und euch somit eben auch auf die Geburt gut vorbereiten könnt. Also eine Dammmassage ist wirklich was Tolles. Ihr könnt da auch verschiedene Dammmassageöle verwenden, die einfach auch gut für das Gewebe im Intimbereich geeignet sind. Da könnt ihr euch gerne einmal umhören. Schaut euch gerne in Drogeriemärkten oder auch in der Apotheke einmal um. Besorgt euch da ein schönes Öl und dann kann das eine ganz, ganz schöne Sache für euch sein, um euch eben mit auf die Geburt vorzubereiten.
Was elementar wichtig ist, das habt ihr jetzt sicherlich schon rausgehört, ist es, den Beckenboden nach der Geburt gezielt zu stärken und zu kräftigen. Deswegen, wir hören immer wieder, ach, Rückbildungskurs, habe ich entweder keine Zeit, ich habe keinen gefunden, passt irgendwie gerade nicht, muss ich doch gar nicht nach dem ersten Kind, muss ich nicht, weil ich hatte keine vaginale Geburt. Doch, lass den nicht ausfallen. Ein Rückbildungskurs ist elementar wichtig nach der Geburt. Da wären wir nicht müde, das zu betonen. Aber nicht nur der Rückbildungskurs, sondern auch im Frühwochenbett. Das wissen viele nämlich nicht. Ist es schon möglich, dass ihr so sanfte Spürübungen machen könnt? Das ist jetzt kein großer Sport. Viele sind da immer überrascht, wenn wir dann kommen und diese Spürübungen zeigen, diese Rückbildungsübungen fürs Frühwochenbett. Das ist eher so ein Atmen und auch mal so hinspüren zum Beckenboden. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das konsequent schon im Frühwochenbett auch macht, nach Rücksprache mit eurer Hebamme, dass sie euch da einfach was zeigt mal, was ihr eben machen könnt, weil ihr dann vorbereitend für den Rückbildungskurs, der eben einige Zeit später dann anfängt, schon wieder so ein Gefühl für euren Beckenboden bekommt.
Die Rückbildung sollte, beziehungsweise ein Rückbildungskurs, sollte frühestens ab der 6. Woche nach einer vaginalen Geburt gestartet werden und mindestens 8 Wochen nach einer Bauchgeburt, einem Kaiserschnitt. Und auch noch wichtig zu wissen für euch, 10 Stunden werden von der Krankenkasse übernommen und für euch bezahlt. Und das ist eben nochmal ein zusätzlicher Anreiz, eben einen Rückbildungskurs zu machen, weil ihr die Kosten dafür gar nicht tragen müsst, sondern eben die Krankenkassen, sowohl gesetzlich als auch privat.
Und wir wissen ja, Krankenkassen übernehmen nichts, was nicht sinnvoll erscheint. Ne? Also auch die sehen die Wichtigkeit dahinter und deswegen wird es übernommen. Das sollte auch euch zeigen, wie wichtig so ein Rückbildungskurs nach Geburt ist.
Nach einem Rückbildungskurs solltet ihr natürlich auch noch weitermachen. Vor allem, wenn ihr merkt, dass da wirklich noch ein bisschen was zu tun ist und ihr gerne diese Muskelgruppen weiter noch stärken wollt. Und da gibt es verschiedene Übungen, die ihr euch von eurer Hebamme im Kurs selbst oder auch danach vielleicht nochmal zeigen lassen könnt. Da gibt es verschiedene Übungen, die nennen sich zum Beispiel Kegelübungen, aber auch das Heben und Senken des Beckenbodens, wie zum Beispiel, wir nehmen immer ganz gerne den Fahrstuhl hier als Sinnbild, dass man verstehen kann, wie man den Beckenboden und vor allem eben alle 3 Muskelschichten anspannen kann. Also hier gibt es verschiedene Übungen, die ihr wirklich danach auch noch gut weitermachen könnt, um den Beckenboden weiter zu stärken. Denn oft ist es auch so, dass auch wenn man einen abgeschlossenen Rückbildungskurs hat, auch den Beckenboden danach nicht noch vernachlässigen sollte, sondern da wirklich noch einen Moment dranbleiben sollte, um eben hier wirklich eine gut gestärkte Muskelgruppe zu haben.
Und man muss ja auch sagen, 10 Zeitstunden, das klingt jetzt erstmal viel, aber um wirklich Spätfolgen ausgehend vom Beckenboden präventiv wirklich vorzubeugen, ist 10 Zeitstunden ja nichts im Leben. Wenn man überlegt, wie lange die Schwangerschaft geht, wie lange die Geburt geht, ja, das ist doch völlig logisch dann schon, dass das alleine nicht ausreicht. Und deswegen macht es eigentlich unbedingt Sinn, danach weiter dran zu bleiben und eben zu gucken, schaffe ich das alleine? Oder ich finde es manchmal auch ganz sinnvoll, wenn die Frauen sich dann nochmal einen Aufbaukurs zum Beispiel suchen oder ja auch noch eine Möglichkeit mit Kind zum Beispiel suchen, wo sie aktiv noch was weitermachen können. Weil wir werden auch nicht müde, das jetzt nochmal zu betonen, den gezielt zu stärken und das ein Leben lang, der kann einfach dieses Risiko für eine spätere Inkontinenz und den damit verbundenen Einschränkungen einfach senken. Das ist nicht nur eine Stärkung nach der Geburt für euch, sondern einfach auch eine präventive Maßnahme für euer Wohlbefinden bis ins hohe Alter.
Und ich würde auch gerne nochmal sagen, dass ein Rückbildungskurs nicht nur zur Stärkung des Beckenbodens da ist, sondern es wirklich ein Ganzkörpertraining ist. Verschiedene Muskelgruppen sind ebenfalls betroffen, wie zum Beispiel die großen Bauchmuskeln. Die werden in der Schwangerschaft durch den wachsenden Babybauch ebenfalls zur Seite geschoben und es entsteht ein Spalt nach der Geburt zwischen den geraden Bauchmuskeln und der Spalt nennt sich Rektusdiastase. Vorhin hatte ich schon mal ganz kurz gesagt, auch das ist wichtig zu trainieren, um eine gute Haltung zu haben, gestärkt durch den Alltag gehen zu können. Das heißt, es ist auch nicht nur den Beckenboden, den ihr trainiert, sondern ihr trainiert eure Bauchmuskeln, um eben die Rektusdiastase kleiner werden zu lassen. Und das sind ganz gezielte Übungen, eben nämlich nicht die geraden Bauchmuskeln durch Sit-Ups und Ähnliches zu trainieren, sondern eher die seitlichen Bauchmuskeln, um den Spalt kleiner werden zu lassen. Aber natürlich auch, eure Kinder werden größer, sie werden stärker, auch wenn ihr sie viel tragt zum Beispiel, ne? Auch Rückenschmerzen vorzubeugen, Nackenschmerzen. Also es ist wirklich ein gezieltes Ganzkörpertraining nach Geburt, um euch wieder fit für den Alltag mit Baby zu kriegen.
Ich bekomme immer wieder die Frage, was wir denn von sogenannten Biofeedback-Geräten halten. Ich finde die eine gute Sache, weil es immer wieder Frauen gibt, die einfach Schwierigkeiten haben, die Beckenbodenmuskulatur richtig anzusteuern. Ich finde, wir haben ja jahrelang vor Ort Rückbildungskurse auch gegeben und da auch viel Erfahrung gesammelt. Du siehst manchmal schon in der dritten, vierten Stunde Frauen ganz genau am Gesichtsausdruck an. Du hast noch so versucht zu zeigen, du hast noch so versucht zu erklären, wo der Beckenboden liegt. Du hast es irgendwie ja mit Modell auch versucht darzustellen, mit Handgriffen. Es gibt Frauen, die einfach nicht wissen, wo sie anspannen sollen, wo irgendwie die Muskulatur kontrahiert werden soll, wo dieser Beckenboden eigentlich liegt. Und das ist auch gar nicht schlimm und deswegen finde ich es toll, dass es diese Biofeedback-Geräte gibt, weil die nochmal anders eine Visualisierung des Beckenbodens geben, durch kleine Spiele zum Beispiel, die man damit machen kann, wo man dann ja auch einen Erfolg ganz bewusst sieht und vielen tut es gut. Und was da auch nochmal wichtig zu wissen ist, inzwischen übernehmen auch einige Krankenkassen die Kosten dafür. Deswegen, wenn ihr wirklich merkt, ich mache diesen Rückbildungskurs, aber ich habe keine Ahnung eigentlich, wenn gesagt wird, ich soll das und das anspannen, wo das eigentlich ist, dann geht aktiv mal in den Austausch mit eurer Hebamme oder aber auch mit eurem Gynäkologen, eurer Gynäkologin, ob die euch dann nicht so ein Biofeedback-Gerät auf Rezept ausstellen können.
Was wir auch immer wieder hören und wo wir darauf angesprochen werden, was wir von Vaginalkugeln halten. Das sind ja kleine Kugeln, die können aus Rosenquarz sein oder aus ganz verschiedenen Materialien, die man eben vaginal einführt, um den Beckenboden zu aktivieren und die Muskelgruppe so im Inneren zu stärken. Und diese Kugeln muss man im Inneren halten. Und ich glaube, dass diese Vaginalkugeln für Frauen geeignet sind, die schon eine gewisse Grundspannung in ihrem Becken haben beziehungsweise den Beckenboden aktiv ansteuern können, weil eben die Vaginalkugeln gehalten werden müssen. Das heißt, wenn man, wie gesagt, eine gute Grundspannung hat, dann kann das was Gutes sein. Und dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren, ob es auch etwas für euch ist.
Aufs richtige Heben gehen wir, glaube ich, jetzt auch nochmal abschließend ein, weil das ist auch etwas, was im Alltag vernachlässigt wird. Du hast gerade schon gesagt, das Kind wird schwerer, wird größer. Und man denkt dann so gar nicht drüber nach, dass es so kleine Dinge manchmal auch im Alltag sind, die wirklich einen großen Unterschied machen können. Wichtig ist es immer, wenn ihr schwere Dinge tragen müsst, dann macht das immer aus den Beinen heraus, ne? Nicht aus dem Rücken, weil das einfach ultra schlecht ist für euren Beckenboden, aber auch für die Rückbildung der Rektusdiastase. Absolut kontraproduktiv. Also deswegen nehmt euch diesen Moment Zeit. Es ist eine Umstellung, ja? Machen wir alle irgendwie im Alltag nicht gerne, weil es irgendwie auch gefühlt ein bisschen blöd aussieht, aber es ist so, so wichtig. Und außerdem kommt auch irgendwann an diesen Punkt, wo ihr bewusst euch diesen Moment Zeit nehmt, ausatmet und den Beckenboden für einen Moment anspannt, bevor ihr dieses Gewicht eben hochhebt. Und Wichtig ist auch, dieses schwere Heben nach der Geburt kann wirklich einen großen Einfluss auf den Beckenboden haben. Warum betone ich das an der Stelle gerade nochmal so sehr? Wenn euer Beckenboden noch geschwächt ist und ihr tragt schwere Lasten, das erleben wir immer wieder. Also eine Frau werde ich wirklich nie vergessen, die hat wirklich die schweren Getränkekästen gerade aus dem Auto ausgeladen und die Treppe hoch, als ich zum Hausbesuch kam, da habe ich wirklich gedacht, ich raste aus. Das ist wirklich, das werde ich im Leben, dieses Bild werde ich nie vergessen. Hat das wirklich, ich habe gesagt, das darfst du nicht, wirklich, ich bin dann auch laut geworden, ich bin dann auch zum Partner gesagt, das darfst du nicht, ja, sie will das gerne. Nein, das ist nicht empfohlen, wirklich so schwere Lasten wie Einkaufstüten, wie Wasserkästen zu tragen. Mit den Geschwistern ist es eigentlich auch so, wenn die schon ein gewisses Gewicht haben, schaut da auch. Das kann man nicht immer komplett vermeiden, ne? Aber das ist dann schon genug Gewicht, was da kommt. Da müssen eben nicht noch die schweren Einkaufskörbe da irgendwie hochgetragen werden, weil das eben den Beckenboden zusätzlich belastet. Und auch noch wichtig, die Babyschalen. Auch die haben ein Gewicht, wenn das Kind mit zusätzlich drin ist. Guckt mal, ob das dann vielleicht sinnvoll ist, die irgendwie im Auto zu lassen und das Kind nur so rauszutragen. Wenigstens für die ersten 8 Wochen nach der Geburt.
Du hast gerade die Babyschale angesprochen, aber nicht nur die Babyschale, sondern auch das Baby an sich hat ja schon Gewicht. Das heißt, falls ihr es in die Trage packen solltet, mit einer Tragehilfe spazieren geht, lasst es doch zu Beginn vor allem Frühwochenbett durch eure Partner oder Partnerin auch gerne übernehmen, weil das natürlich auch zusätzliches Gewicht ist, was ihr tragt. Die Kinder werden relativ schnell schwerer, was gut so ist, weil sie wachsen und gedeihen sollen. Aber das kann auch nochmal Gewicht sein, das ihr jetzt vor allem in der ersten Zeit gerne abgeben könnt, auch wenn man das Kind gerne trägt. Ihr werdet das noch so lange in eurem Leben tragen, ganz bestimmt. Aber vielleicht in dieser Zeit etwas sich noch da zurückzunehmen und diese Aufgabe eurem Partner, der Partnerin zu übertragen. Erstens auch schön für sie, weil sie euch natürlich dadurch unterstützen können. Aber euer Beckenboden und euer Körper wird es euch im Frühwochenbett vor allem auch danken. Als nächstes würden wir gerne noch den Toilettengang ansprechen, denn das ist auch nochmal was ganz Besonderes, vor allem im Frühwochenbett. Manchmal hat man es ja so gar nicht auf dem Schirm, ne? Man ist ja so in der Babybubble drin und man gewöhnt sich vielleicht gerade so an die neue Rolle und man ist damit beschäftigt, das Kind zu bestaunen und auf einmal merkt man, oh Gott, meine Blase ist voll, jetzt aber schnell auf die Toilette. Von daher im Frühwochenbett würden wir euch empfehlen, regelmäßig eure Harnblase alle 2 bis 3 Stunden zu entleeren. Aber wichtig, nur im Frühwochenbett, denn danach solltet ihr nicht mehr vorsorglich auf die Toilette gehen, denn das kann den Harndrang verändern. Deshalb im Frühwochenbett könnt ihr gerne regelmäßig eure Harnblase entleeren und anschließend geht ihr dann gerne auf die Toilette, wenn ihr das Gefühl habt, auf die Toilette gehen zu müssen.
Wichtig auch, manchmal hat man ja gar kein Gefühl, die Harnblase ist voll und dann verliert man unkontrolliert Urin eben auch im Frühwochenbett. Aber nicht nur deswegen, sondern das ist auch wichtig für eure Rückbildung, weil eine volle Harnblase kann ein Hindernis sein für eure Gebärmutter, sich ordentlich zurückzubilden. Und deswegen ist das da so ein bisschen abweichend, wie Marie das gerade gesagt hat.
Auch beim Urin bitte nochmal. Nicht nur beim Stuhlgang sollte nicht gepresst werden, sondern beim Urin auch. Setzt euch auf die Toilette, atmet schön ein und aus und beim Ausatmen könnt ihr sanft locker lassen, dass der Urin fließt. Also jetzt nicht den Urin stark rauspressen, denn das belastet auch wieder den Beckenboden.
Und was wir in der heutigen Zeit auch noch dazu sagen müssen, Smartphones sind tabu beim Toilettengang. Wie oft erlebt man das ja auch, dass man sich so einen Moment zurückziehen will, ne, und das Smartphone dann mitnimmt und dann unnötig lange auf der Toilette bleibt? Das ist absolut nicht empfohlen. Generell im Leben eigentlich nicht, aber vor allen Dingen auch nicht nach der Geburt. Und deswegen die Toilettenverweildauer so kurz wie möglich halten nach einer Geburt, um eben den Beckenboden nicht zusätzlich zu schwächen.
Kommen wir aber zu verschiedenen Sportarten, welche stärkend auf den Beckenboden wirken können. Zu Beginn sind es sanfte Bewegungen. Also wir haben das, glaube ich, auch in vielen Folgen schon erwähnt, welche Sportarten ihr zu Beginn wählen könnt. Wie zum Beispiel Yoga, Pilates, ne, sind tolle Sportarten, um wieder zurückzukommen, nach eurem Rückbildungskurs den Körper wieder zu stärken. Aber ich liebe es ja zum Beispiel auch zu schwimmen. Also auch Schwimmen ist eine ganz, ganz tolle Sportart, die sehr sanft ist zum Körper, aber ihr eben in Bewegung kommt, ein bisschen rauskommt.
Auch Walking haben viele nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ist eine tolle Möglichkeit, um seinen Beckenboden zu trainieren, sanft zu trainieren.
Auch schön zusammen zu machen. Also wenn man vielleicht Freundinnen hat oder sich in einer Gruppe zusammenschließen mag, weil es nicht ganz so anstrengend ist, man kann noch ein bisschen plauschen.
Absolut. Und Radfahren. Da sprechen wir jetzt aber hier an der Stelle nicht von Downhill. Das muss man nochmal dazu sagen.
Das wären zu stoßartige Bewegungen
das
wieder.
Das wäre wieder stoßartig, aber sanftes Radfahren. Wichtig da auch nochmal, wenn die Geburtsverletzungen natürlich gut verheilt sind. Ansonsten ist das mit dem Sattel natürlich nicht so die optimale Sportart. Vielleicht für einige Zeit später dann erst nach Geburt. Aber Radfahren ist auch sehr positiv für den Beckenboden. Solange es kein Downhill ist.
Solange es kein Downhill ist. Welche Sportarten sind eher kontraproduktiv? Wir hatten es schon angesprochen, das Joggen, aber auch Trampolinspringen, weil das natürlich auch starke, stoßartige Bewegungen gibt, es eben so eine starke Erschütterung auf den Beckenboden ist und man hier einfach Urin verlieren kann. Aber natürlich auch intensives Krafttraining, was stark auf den Beckenboden geht, das heißt wirklich stark oder beziehungsweise hohe Gewichte gestemmt oder gehoben werden und eben der Beckenboden da noch nicht 100% kontrolliert und angesteuert werden kann, dass dieses Gewicht zusätzlich gehalten werden kann.
Jetzt interessiert euch sicherlich an der Stelle auch noch, gibt es Behandlungsmöglichkeiten bei bestehender Inkontinenz? Also wenn einfach ihr merkt, okay, ich habe den Rückbildungskurs gemacht, der hat mir nicht geholfen, ich habe noch ein paar andere Dinge, die ihr gerade schon genannt habt. Die haben mir leider auch nicht so richtig geholfen. Gibt es da noch was ich außerdem noch tun kann? Ja, das gibt es. Es gibt noch weitere konservative Maßnahmen, zum Beispiel eine gezielte Beckenbodentherapie im Einzeltraining mit spezialisierten Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Die gibt es eigentlich in allen größeren Städten. Schaut euch da mal um. Da gibt es wirklich tolle, spezialisierte Fachkräfte, die sich ausschließlich mit dem Thema Beckenboden beschäftigen und da Therapien anbieten. Also das bekommt ihr auch bei so einer bestehenden Problematik kassenärztlich verordnet. Ist manchmal ein kleiner Kampf, wissen wir. Aber sprecht das dann bei eurem Gynäkologen, der Gynäkologin an und die kann euch dann weiterführend nochmal ein Rezept ausstellen. Elektrostimulation, das ist etwas, was ihr ausprobieren könnt und was auch nochmal einen positiven Effekt bringen kann. Außerdem gibt es in sehr ausgeprägten Formen auch Hilfsmittel, die euch eine Unterstützung im Alltag sein können. Das sind sogenannte Pessare, die werden euch durch euren Gynäkologen oder eure Gynäkologin angepasst. Gibt es in verschiedensten Formen und Ausführungen, wird eben geschaut, was passt für euch individuell in der Situation am besten und dann bekommt ihr die.
Es gibt aber auch medikamentöse Behandlungen, eher, muss man schon sagen, bei der Dranginkontinenz, die eingesetzt werden können, aber auch operative Möglichkeiten bei wirklich schwerwiegender Inkontinenz, die hier vorgenommen werden können. Lasst euch da dann aber bitte individuell beraten, welche Maßnahme dann für euch da die richtige ist. Da gibt es verschiedene und dann kann man für euch eben hier einmal die richtige herausfinden. Aber wie lange benötigt nun der Beckenboden zur Regeneration? Nach Schwangerschaft und Geburt. Bis wann kann man das tolerieren und ab wann sagt man wirklich, okay, jetzt suche ich mir wirklich nochmal aktiv Hilfe darüber hinaus, nach Rückbildungskurs und Co. Die Grundregeneration, sagt man, sind circa 6 Monate nach der Geburt und die komplette Stabilität zurückzugewinnen, kann ungefähr 1 bis 2 Jahre tatsächlich andauern. Das ist eine Zeit, die wirklich lang ist, über die ihr jetzt auch, wenn ihr wirklich eine Inkontinenz habt, auch jetzt 2 Jahre nicht unbedingt aushalten müsst, aber man sagt, der Körper hat bis dahin Zeit und braucht auch die Zeit, um sich vollständig von einer Schwangerschaft zu regenerieren. Das ist natürlich trotzdem immer sehr individuell, weil natürlich das auch abhängig erstmal vom Geburtsmodus auch war. Wie war die Geburt? Wie viele Geburtsverletzungen sind auch entstanden? Sowas spielt natürlich auch eine große Rolle rein, wie lange wirklich eine Regeneration benötigt, aber natürlich auch, wie ist die Rückbildung generell im Körper? Also jetzt nicht nur ein Rückbildungskurs, sondern wie ist die Rückbildung? Wie viel Sport mache ich vielleicht? Vielleicht auch nicht. Fällt mir das leicht? Fällt mir das schwer? Und deshalb ist auch diese Zeitspanne, die wir nennen, so groß, weil einfach jede Frau individuell und unterschiedlich ist.
Zeitspanne finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht so richtig drauf eingegangen. Was ist manchmal auch das Blöde beim Beckenboden? Der zeigt ja nicht immer bei allen Frauen, leider muss man sagen, sofort, wenn er eine Schwächung hat oder eine Schädigung. Manche haben nach der Geburt gefühlt kaum Probleme oder sogar auch gar keine Probleme. Und dann kann es aber trotzdem sein, dass er durch die Schwangerschaft oder durch die Geburt eben doch was abbekommen hat, nicht mehr ganz so stark ist und das Leben geht weiter. Ne? Und man achtet dann vielleicht weiterhin nicht so richtig auf sich. Man nimmt es mit den Gewichten nicht so genau. Man nimmt es auch mit der empfohlenen Wartedauer bis zum, dann darf ich wieder joggen gehen, vielleicht nicht so genau. Und es kommt immer mehr dazu, was den Beckenboden schwächt und schwächt und schwächt. Und dann ist es leider auch so, ne, das Alter spielt noch mit rein, wir haben es gehört. Auch die hormonelle Veränderung, bedingt durch die Wechseljahre, macht nochmal was mit dem Beckenboden. Und dann kann es eben im Alter dazu kommen, dass dann plötzlich erst eben eine Inkontinenz auftritt. Deswegen vernachlässigt euren Beckenboden nicht. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht noch nicht spürt, es euch vielleicht nicht einschränkt, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die das gar nicht merken. Trotzdem, nehmt euch die Zeit, kümmert euch um euren Beckenboden nach Schwangerschaft und Geburt, dass es eben im Alter dann nicht dazu kommt, dass ihr ja nur noch mit vorgehaltener Hand lachen müsst, vielleicht gar nicht mehr lacht, zum Niesen immer rausgehen müsst, ne, Inkontinenzeinlagen tragen müsst oder eben noch Schlimmeres.
Wenn ihr euch jetzt aber fragt, Wann kann ich denn wieder schwanger werden? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Zeitspanne höre, 1 bis 2 Jahre braucht der Körper, um sich zu regenerieren, man aber auch gerne noch ein Geschwisterchen hätte und auch wirklich bereit dazu ist. Empfehlenswert ist eine Wartezeit von mindestens 12 Monaten, damit der Beckenboden eben ausreichend Zeit hat, sich wieder zu stabilisieren, um eben eine erneute Schwangerschaft auszutragen und auch eben das neue Kind wieder zu tragen. Denn besonders wichtig kann es sein, wenn man nach der ersten Schwangerschaft eine starke Beckenbodenschwäche hat oder doch stärkere Geburtsverletzungen, dass sich diese eben regenerieren können und eben auch so wieder alles sich zurückbilden kann, dass es gehalten werden kann. Und wir hatten es vorhin angesprochen, aber ich glaube eher nur zur Funktion des Beckenbodens, dass der Beckenboden das Kind bzw. auch alle Organe da hält, wo es ist. Und da würde ich nochmal ganz gerne drauf eingehen, denn ein geschwächter Beckenboden begünstigt nicht nur Inkontinenzen, dass man den Urin und den Stuhlgang vielleicht verliert, sondern eben, dass sich auch Organe absenken können, wie zum Beispiel die Blase, die Gebärmutter, die sich einfach tiefer setzen und somit auch für Beschwerden sorgen können und im schlimmsten Fall es eben auch zu operativen Eingriffen kommen kann, weil diese sich so absenken, dass sie eben aus der Körperöffnung, wie zum Beispiel der Vagina, wieder austreten können. Also auch da ist es wichtig, dass es diese Stützfunktion der Organe, die im Körper liegen, die ja auch nach der Schwangerschaft und nach einer Geburt genauso da bleiben sollen und an ihren Platz zurückkommen, wo sie sind, dass sie da gehalten werden.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das zeigt nochmal, wie wichtig diese oft vernachlässigte Muskelgruppe des Beckenbodens im Körper eigentlich ist. Und ja, schade, dass man sich immer erst Gedanken darüber macht, wenn es oft leider zu spät ist. Und was da auch so reinspielt, wir hatten es gerade schon, dass man manchmal das ja nicht so, gerade nach der ersten Schwangerschaft, nach der ersten Geburt, erleben wir es ja schon sehr häufig, dass es Frauen ja manchmal so übergehen, Rückbildungskurse nicht so intensiv wahrnehmen oder gar nicht erst absolvieren. Die melden sich dann meistens in der zweiten Schwangerschaft und oh je, jetzt habe ich irgendwie ganz arg Probleme auf einmal mit, dass ich den Urin nicht mehr halten kann, dass ich meine Winde nicht mehr halten kann. Wo kommt das denn her? Ja, das ist eben, weil der Beckenboden doch eine Schwäche hatte, noch nicht wieder vollständig regeneriert war, einfach noch nicht so kräftig war wieder, nicht gekräftigt wurde und sich das dann eben in der Folgeschwangerschaft durchaus mal so zeigen kann. Was gibt es jetzt für Anlaufstellen für euch, wenn ihr merkt, da stimmt irgendwas nicht oder ich brauche da irgendwie nochmal mehr Hilfe? Das ist eure Hebamme. Die ist wirklich der direkte Ansprechpartner für euch in der Schwangerschaft, wenn ihr eben merkt, okay, Folgeschwangerschaft oder auch schon die erste, ich habe hier wirklich Probleme, ich kann keinen Urin mehr halten, das schränkt mich wirklich total ein. Aber auch vor allen Dingen im Wochenbett, im Frühwochenbett, ne, ist das etwas, was eure Hebamme gezielt mit euch ansprechen wird, euch Übungen zeigen wird, Übungen eben fürs Frühwochenbett euch schon zeigen wird, wo ihr dann eben schon langsam anfangen könnt, den Beckenboden wieder intensiv zu spüren. Aber häufig ist es ja auch so, dass wir Hebammen dann schon aus der Betreuung raus sind, wenn diese Probleme kommen. Und da ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen, wo könnt ihr denn weiterführend hingehen? Das ist einmal euer Frauenarzt, eure Frauenärztin, aber auch der Urologe, eine Urologin kann euch da weiterhelfen. Physiotherapeuten können euch helfen. Auch da gibt es viele, die wirklich spezialisiert sind. Und auch noch eine Anlaufstelle, die vielen nicht so richtig bekannt ist, ist die Urogynäkologie, die es in den Frauenkliniken gibt. Nicht in allen. Schaut euch da mal bei euch in der Region, bei euch vor Ort um. Wo ist da ein spezialisiertes Zentrum, was wirklich sich um Therapien bei Beckenbodenschwäche kümmert und macht da einen Termin. Ist meistens mit einer längeren Wartezeit verbunden, aber ist absolut sinnvoll, sich dann da mal vorzustellen.
Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr davon betroffen seid, falls ihr euch Informationen erstmal einholen wollt, dann gibt es hier auch ganz tolle Selbsthilfegruppen, aber auch Beratungsstellen, wie zum Beispiel die Deutsche Inkontinenzgesellschaft, wo ihr euch verschiedene Informationen erstmal holen könnt. Es gibt verschiedene Beckenbodenzentren in spezialisierten Kliniken, die dafür auch ausgelegt sind. Und es gibt auch den Inkontinenz-Selbsthilfe-EV. Da könnt ihr auch gerne einmal nachschauen. Da findet ihr auch reichlich Informationen zu und könnt dann überlegen, welcher Schritt für euch als nächstes der richtige ist. Unser Fazit ist, dass Inkontinenz kein Tabuthema mehr sein sollte. Es gibt Lösungen für genau diese Probleme. Ihr müsst euch dafür wirklich nicht schämen. Wichtig ist, dass ihr das Thema angeht. Ihr müsst es nicht aushalten und ihr werdet euch euer Leben lang danken, dass ihr euch vielleicht dazu überwunden habt, das Thema anzusprechen, um eben diese Problematik für euch, die ja wirklich so einschneidend im Alltag sein kann, loszuwerden und eben daran zu arbeiten.
Außerdem habt ihr es rausgehört an mehreren Stellen. Der Beckenboden ist so wichtig. Es ist nicht fair, dass wir ihn oft so vernachlässigen in unserem Alltag. Er benötigt Aufmerksamkeit, er benötigt Zeit und er benötigt Training. Also nehmt euch diese Momente.
und frühzeitige Prävention, alle Maßnahmen, die wir hier aufgezählt haben, diese helfen eben langfristige Probleme zu vermeiden und wenn schon welche aufgetreten sind, diese zu minimieren. Also traut euch und bleibt dran.
Wir haben noch einen Fakt am Ende der Rubrik für euch mitgebracht. Ich glaube, den können viele Frauen relaten.
Sehr viele, glaube ich.
Ich auch.
Ich auch. Ich glaube, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, dass ihn jede Frau schon mal angewendet hat. Mhm. Ich würde keine davon ausschließen. Der Fakt ist nämlich, dass es nicht gesund ist, den Bauch ständig einzuziehen.
Tadim. Eigentlich ist es ja, wenn man drüber nachdenkt, auch total albern, dass wir Frauen das
aber
ständig machen.
Aber wir tun alle. Es
alle ständig, ja. Warum ist das einfach so, dass das nicht gesund ist? Zum einen wird eure Bauchatmung blockiert. Ne? Die Luft kann nicht mehr in den Bauch gehen, wenn der Bauch eingezogen wird, ganz klar. Und die Bauchatmung, müssen wir an der Stelle auch nochmal wiederholen, ist der physiologische Atemtyp. Wir Frauen trainieren uns den nur im Laufe unseres Lebens nach und nach einfach alle irgendwann ab.
Und jetzt kommt es, wenn man den Bauch ständig einzieht, sorgt es dafür, dass es zu Organabsenkungen kommen kann. Ist das nicht irre?
Eigentlich ganz logisch, weil was viele ja nicht wissen, der Beckenboden hat auch eine muskuläre Verbindung bis zum Bauch hoch, ne? Und wenn man da ständig den Bauch einzieht, dann ist das einfach so, dass das über Jahre natürlich dann zu einer Organabsenkung führen kann.
Sorgt auch nicht nur für eine Organabsenkung, sondern sorgt auch für Verspannungen in der Bauchmuskulatur. Und wenn diese Verspannungen eben auftreten, schwächt gleichzeitig den Levator ani. Das ist ein Muskel, der im Beckenboden verankert ist oder eben einer der drei. Und das ist eben ein wichtiger Haltemuskel im Beckenboden. Das heißt, wenn wir den durch das ständige Baucheinziehen auch schwächen, dann sorgt es eben dafür, dass die Organe sich überhaupt absenken können.
Also Hosenknopf auf, Bauch raus.
Bauchatmung starten. Wir wissen, wie es ist. Wir können es ja alle relaten, so ist es nun mal. Aber man hat es vielleicht mal gehört, zumindest, dass man es nur noch in bestimmten Situationen anwendet und sonst im Alltag versucht, die Bauchatmung wieder mehr zuzulassen.
Wenn ihr noch mal mehr Informationen zu einzelnen Punkten aus der Wissensrubrik jetzt haben wollt, wir verlinken euch die Quellenangaben wieder in den Shownotes. Dann könnt ihr euch da noch mal durchklicken und noch mal mehr reinlesen. Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Hallihallo!
Hallöchen.
Hallo.
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 Hallo Community.
Kommen wir zu unserer Frage aus der Community. Da kamen diese Woche leider nicht so viele, muss man auch mal sagen.
Ja, uns haben nicht ganz so viele erreicht.
Ja, schade. Aber schade. Wir freuen uns, wenn ihr euch da doch mehr traut, uns eure Voice zu senden, weil viele versuchen sich über Instagram in unseren DMs reinzusliden. Ne? Und dann da ihre Frage loswerden? Nein, wir brauchen die Voice von euch. Wir wollen euch hier hören. Ihr sollt den Podcast aktiv mitgestalten. Deswegen schickt uns eure Voice mit eurer Frage rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Babyzeit. Aber auch wenn ihr eine Frage zu uns beiden habt, einfach an.
An die 0152 088 30 203. Falls ihr jetzt gerade unterwegs seid und nur die Nummer gehört habt, wir schreiben sie auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes, da findet ihr sie. Also falls ihr zu einem späteren Zeitpunkt uns auch gerne eure Frage zukommen lassen wollt, dann macht das gerne. Wir freuen uns sehr darauf, eure Nachrichten zu hören und diese in der nächsten Folge schon zu beantworten.
Hallo ihr beiden.
Ich habe mal eine Frage bezüglich der Geburt an euch. Und zwar, ob ich meine Kontaktlinsen bei der Geburt drin lassen darf. Ich bin aktuell in der 35. Schwangerschaftswoche und sehe ohne meine Linsen fast gar nichts. Und meine Brille trage ich eigentlich kaum. Und da habe ich mich gefragt, wie das mit den Kontaktlinsen bei der Geburt so ist. Liebe Grüße.
Verstehe ich total.
Verstehe ich auch total.
Ich habe meine Kontaktlinsen damals drin behalten.
Du hast eine drin behalten? Ich habe ja noch das Glück, also ich trage keine Kontaktlinsen. Ich habe eine Brille, die ich aber nur, wenn ich am Computer sitze und viel schreibe, benutze. Sonst sehe ich relativ noch gut. Aber wir haben einige Frauen, die Brille tragen oder eben auch Kontaktlinsen während der Geburt anhaben und beziehungsweise uns die Frage stellen, wie ist es? Deshalb super Frage. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Und in der Regel ist es so, es kommt immer so ein bisschen auf die Art der Kontaktlinse an und natürlich auch auf den Geburtsverlauf und die individuellen Bedürfnisse. Wie gut oder wie schlecht sieht man auch mit Kontaktlinsen? Manche sehen ja wirklich gar nichts. Und das ist natürlich dann auch gruselig. Man möchte ja was sehen, was ja auch um einen rum passiert. Und spätestens, wenn das Kind geboren ist, möchte man es natürlich bestaunen und anschauen. Und wenn man dann nur unscharf sieht, ist das natürlich blöd.
Ich habe das damals für mich auch so abgewogen, aber ich fühle mich einfach mit Kontaktlinsen wohler. Und ich glaube, ihr geht es ja auch genauso, dass sie lieber die Kontaktlinsen trägt als die Brille. Und dann ist das natürlich auch unter Geburt, will man sich ja so wohl wie möglich fühlen. Und wenn das eben mit Kontaktlinsen besser gegeben ist, dann, klar, trägt man natürlich lieber die Kontaktlinsen.
Ja, natürlich auch gerade bei der Bewegung, ne? Wenn man viel in Bewegung ist. Eine Geburt ist auch anstrengend. Das heißt, das Schwitzen, Positionswechsel, da ist es vielleicht ja auch angenehmer, die Kontaktlinsen zu tragen und nicht immer die Brille neu aufsetzen zu müssen. Vielleicht dann atmet man ja auch rein, ne? Dann ist sie beschlagen, dann macht man sie wieder sauber. Sie verrutscht.
Auch wenn man liegt, dann kriegt man hier die Bügel so rein. Das hast du natürlich bei Kontaktlinsen alles nicht.
Das ist da eben nicht da oder nicht gegeben, wie du gerade gesagt hast. Und auch möchte man natürlich das Kind klar sehen, wenn es das Licht der Welt erblickt und nicht verschwommen vor einem liegt.
Was aber wichtig ist, glaube ich, nochmal zu beachten, was hat man für Kontaktlinsen? Also ich habe weiche, deswegen habe ich die gar nicht als problematisch empfunden. Die sind auch wirklich, in der Regel erleben wir es auch so, wenn wir Geburten begleiten, die weichen Kontaktlinsen sind wirklich unproblematisch. Wo es Probleme geben kann, ist bei harten oder diesen formstabilen Linsen einfach, weil die eben bei sehr langen Geburten schon mal Probleme machen können, weil die einfach so unangenehm werden können. Die Augen können dadurch trocken werden und man merkt das vielleicht dann manchmal gar nicht, weil man so fokussiert ist auf die Geburt, ja, mit anderen Dingen beschäftigt ist und dann sieht man das dann schon manchmal, dass wir als Hebammen dann sagen, oh du, pass mal auf, deine Augen, die sind jetzt auf einmal so ganz rot, ne? Tut dir das weh? Und dann auf einmal, ach ja, stimmt, ja, muss ich jetzt mal gucken. Also das ist schon so ein Unterschied, ne, welche Art von Linsen man da einfach trägt.
Es ist nur noch mal ein größeres Thema, wenn doch eine Bauchgeburt, also ein Kaiserschnitt im Raum steht. Die meisten Kliniken sagen hier nicht kategorisch auch, wenn eine Bauchgeburt stattfindet, die Linse, die muss raus, sondern es ist immer so ein bisschen individuell abhängig. Doch viele klären auch darüber auf. Eine offizielle Leitlinie gibt es nicht, aber die Kliniken haben einzelne SOPs, die eben bestimmte Dinge festlegen, wie zum Beispiel, dass Kontaktlinsen während einer Bauchgeburt nicht getragen werden sollten, weil es eben zu Komplikationen kommen kann, dass die Linse verrutscht, sich verschiebt, dann doch die Augen sehr trocken werden zum Beispiel. Dann bekommt ihr aber dazu eine spezielle Aufklärung in eurer Geburtsklinik und könnt dann auch gerne besprechen, je nachdem, wie viel Dioptrien ihr habt, was für Möglichkeiten es gibt. Ne? Zieht ihr dann dafür die Brille auf oder wenn ihr zum Beispiel in eine Geburt startet, startet ihr mit euren Kontaktlinsen, nehmt aber euer Kontaktlinsenzeug, was ihr dafür braucht, gerne mit, dass ihr dann relativ schnell wechseln könntet, falls notwendig. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Möglichkeiten, vor allem nämlich, warum ist das bei der Anästhesie immer mal nochmal ein Thema? Bei längeren Narkosen kann es eben zu einer starken Reizung der Hornhaut kommen, wenn dann noch Kontaktlinsen zum Beispiel da sind. Aber das ist nicht ganz unser Fachgebiet. Die Aufklärung, die überlassen wir gerne den Anästhesistinnen und den Anästhesisten und dann besprecht ihr das bitte individuell einmal mit ihnen.
Ja, was raten wir jetzt unserer Hörerin hier an der Stelle? Besprich das einmal vorab mit dem Geburtsteam in deiner Wunschgeburtsklinik. Das macht Sinn, beim Geburtsplanungsgespräch schon einmal anzugeben. Ich trage Kontaktlinsen. Habt ihr da spezielle Vorgaben? Sollte ich irgendwas beachten, wenn die Geburt losgeht? Wir empfehlen auch immer, du hast es gerade schon gesagt, bringt eine Brille als Ersatz mit, packt die unbedingt ein, auch wenn ihr sie nicht mögt. Aber vielleicht ist es dann während der Geburt doch so, dass es ein Problem mit euren Kontaktlinsen gibt und dass ihr dann eben schnell wechseln könnt, ihr die Linsen zwischendurch dann rausnehmen könnt, auf die Brille wechseln könnt und dann trotzdem weiter klar seht. Außerdem, eine gute Aufgabe für eure Geburtsbegleitung ist es auch immer mal wieder zu schauen, brauchst du vielleicht ein paar Augentropfen für deine Kontaktlinsen, dass ihr einfach die zusätzlich zur Lippenpflege mit einpackt, weil das kann eine tolle Aufgabe für die Geburtsbekleidung sein, immer mal ein Tröpfchen links und rechts mit in die Augen zu geben, dass eben die Kontaktlinsen und eure Augen weiterhin gut befeuchtet sind.
Wir haben auch jetzt noch einen kleinen Fun-Fact für euch mitgebracht. Es gibt nämlich sogar Studien, die zeigen, dass die visuelle Wahrnehmung der ersten Minuten nach der Geburt, also das Baby im wahrsten Sinne des Wortes wirklich zu sehen und scharf zu sehen, für das emotionale Bonding wirklich eine wichtige Rolle spielt. Deshalb ja, während der Geburt, aber natürlich auch danach gut sehen zu können und zu wollen, ist selbstverständlich und wichtig. Gut ist nur, dass wir eben gemeinsam einen Weg finden, welcher für euch gut ist, aber auch, dass ihr scharf in der Umgebung alles seht, aber natürlich auch gut für eure Augen. Unglaublich!
Das gibt's doch nicht!
Fantastisch!
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche!
Ich bin wieder dran. Ich habe meine Entdeckung der Woche mitgebracht. Komischerweise passt es heute wirklich sehr gut rein, auch zum Thema Inkontinenz. Es wurde nämlich eine Studie veröffentlicht in The Guardian, Guideline of Physical Activities, die für Aufruhr sorgt und sehr viele Stellen dazu bewegt hat, sich zu äußern, sowohl positiv als auch negativ. In dieser Studie ging es um eine Empfehlung, die ausgesprochen wurde, zur körperlichen Aktivität nach Geburt. Und das war wirklich sehr spannend. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen?
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja.
Gut, dass du es mir jetzt erzählst. Da will ich meinen Senf dazugeben.
Ja, da haben sehr viele schon ihren Senf zugegeben. Und deshalb bringe ich es auch heute so ein bisschen mit. Veröffentlicht wurde das Ganze in The British Journal of Sport Medicine. Und ich komme ganz kurz darauf zurück, wie sieht diese Empfehlung denn aus? Beziehungsweise die Hauptempfehlung war, dass mindestens 120 Minuten moderate bis intensive körperliche Aktivität pro Woche in den ersten 3 Monaten nach Geburt stattfinden soll.
120 Minuten pro Woche?
Moderat bis intensiv, also starke körperliche Bewegungen, in den ersten 3 Monaten.
Direkt unmittelbar nach der Geburt beginnend?
Pro Woche.
Und keine weiteren Eingrenzungen bezüglich Geburtsmodus, vaginale Verletzungen, ähnliches? Spannend.
Da zügiges Gehen wurde hier vorgerufen, Walking, was wir schon genannt hatten heute. Aber auch bestimmte Muskelkräftigungsübungen wurden hier hervorgerufen. Tägliches Training der Beckenbodenmuskulatur wurde genannt. Wirklich starkes tägliches Beckenbodentraining. Und das soll Förderung der Schlafqualität beitragen. Darum ging es hauptsächlich.
Zur Schlafqualität?
Es ging darum, eigentlich hauptsächlich die Schlafqualität auch zu verbessern in den ersten 3 Monaten nach Geburt und wie man das erreichen kann. Und dadurch kam dieses ganze Thema auf. Und zusätzlich wurden hier noch zu diesen Hauptempfehlungen genannt, dass die Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen reduziert oder ganz vermieden werden soll. Also man kennt es ja, man liegt nochmal im Bett und daddelt viel und macht und tut. Wir reden trotzdem über die ersten 3 Monate nach Geburt.
Ich habe ganz viele Fragen.
Ja, genau. Und das Schaffen einer ruhigen Schlafumgebung.
Stopp. Ich habe ganz viele Fragen, weil die Schlafqualität ist ja nicht maßgeblich würde ich jetzt behaupten, bei vielen Eltern von Neugeborenen nicht dadurch beeinflusst, dass man viel daddelt oder sein Beckenboden nicht richtig trainiert hat, sondern man hat ein Neugeborenes bzw. ein Baby, was einfach regelmäßig Nahrung braucht, noch keine längeren Schlafphasen in der Regel hat. Ist das nicht eher ursächlich?
Ja, genau. Ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Du wirst auch hören, weil sich dazu eben sehr viele angefangen haben zu äußern, was wir, glaube ich, auch getan haben oder ja auch heute hier besprechen. Es gab noch zusätzliche Hinweise, die hier veröffentlicht wurden, in denen geschrieben wurden, dass zum Beispiel frühe, leichte Aktivität, wie zum Beispiel sanftes Gehen, können kurz nach der Geburt direkt begonnen werden und sind auch mit besseren gesundheitlichen Ergebnissen verbunden. Vollkommen okay, sagen wir ja auch, ne? Auch Thema Thromboseprophylaxe gehen wir, glaube ich, total mit. Aber auch individuelle Anpassungen können natürlich hier passieren, schrittweise Steigerung je nach Symptomen, Heilungszeit sowie körperliche und geistige Gesundheit. Sind wir ja auch voll mit dabei, dass jeder einen anderen Fitnesszustand ja auch hat und das natürlich individuell auch anpassen kann. Und evidenzbasierte Empfehlungen zielen darauf ab, die körperliche und geistige Gesundheit von Frauen in dem ersten Jahr nach der Geburt zu fördern. Und das ist die Hauptthese, die praktisch hier vorgerufen wird. Darum geht es, dass man eben guckt, wie kann die Frau im ersten Jahr eben einfach gut da durchkommen. Die Kritik zu der Guideline ist, es sind völlig unrealistische Erwartungen, wenn wir von den ersten 3 Monaten sprechen, weil für viele frisch gebackene Mütter ist es in den ersten Wochen eine große Aufgabe und große Herausforderung, erstens das Haus zu verlassen, zweitens die Umstellung ja auch erstmal anzunehmen, neu anzukommen, in den neuen Alltag erstmal reinzufinden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man 120 Minuten in dieser Zeit auch noch aktiv Sport machen soll, ist das einfach sehr herausfordernd. Und eben auch diese zusätzliche Anforderung und die Vorgaben können einfach überwältigend erscheinen. Wie ich gerade sagte, mit diesen 120 Minuten, ne? Das ist einfach sehr, sehr, sehr viel. Und eigentlich hört man das ja auch immer, dass man jetzt auch abgesehen von Schwangerschaft und Geburt, wenn wir es kurz ausklammern, sagt, dass man sich ja ungefähr 120 bis 180 Minuten pro Woche bewegen soll, um gut praktisch durch den Alltag zu kommen. Aber muss man das jetzt in den ersten 3 Monaten nach Geburt? Fragezeichen.
Ne? Ich denke mal noch nach der Geburt des ersten Kindes, okay, vielleicht, je nachdem, wie die Umstände sind. Aber stell dir vor, es ist das 2. Kind, 3. oder sogar 4. Kind. Mama geht dann jetzt mal kurz Sport machen.
120 Minuten alleine. Genau, da sprichst du nämlich einen Punkt an, nämlich Mangel an struktureller Unterstützung. Denn Empfehlungen ohne angemessene gesellschaftliche Unterstützung, die man drumherum hat, kann man das nicht leisten, auch mit einem Kind nicht. Wenn der Partner, die Partnerin einfach Vollzeit arbeiten gehen und wenn das Kind dann endlich mal schläft um 8 oder später, Neugeborene schlafen ja dann auch mal gerne erst gegen 10, fangen wir nicht an, dann Sport zu machen, sondern gucken, dass wir den Haushalt irgendwie noch hinkriegen. Und im besten Fall schaffen wir es gleichzeitig mit dem Kind ins Bett zu gehen. Das heißt, die Empfehlungen ohne angemessene gesellschaftliche Unterstützung sind fast nicht umsetzbar. Es erhöht einfach den Druck auf die Mütter, weiter leisten zu müssen. Sie haben gerade die Schwangerschaft geschafft. Sie haben eine Geburt gemeistert und sollen jetzt auch direkt wieder Sport machen und sich jetzt nicht mal danach die Zeit nehmen dürfen, runterzukommen, zu regenerieren und kurz in dieser neuen Lebenssituation anzupassen. Das heißt, auch hier die Ratschläge sind einfach widersprüchlich. Und auch die Redaktion von Elternorganisationen haben sich gemeldet. Zum Beispiel Justine Roberts, CEO von Momsnet, hat hier zum Beispiel auch zugesagt, Empfehlungen seien zwar gut gemeint, stellt jedoch völlig unrealistische Erwartungen an die Mütter dar. Ne? Auch das NCT, the National Childbirth Trust, warnt davor, dass solche Ratschläge weiter Mutter unter Druck setzen können. Wir sind keine Maschinen. Also wir können sehr viel leisten, aber irgendwann müssen wir regenerieren und auch Zeit wieder für uns haben. Ne? Also das heißt, individuelle Herangehensweisen sind hier sehr wichtig und zu gucken, was tut mir in der Sekunde gerade gut? Tut es mir wirklich gut, gerade Sport zu machen oder lasse ich das jetzt sein, verschiebe es auf den Rückbildungskurs und nehme das als große Sportaktivität mit? Und wenn ich das alleine schaffe, wir haben es gehört, weil es eben so wichtig ist, ist es ein Meilenstein, der gefeiert gilt, dass man eben regelmäßig Beckenbodentraining macht. Wissenschaftliche Erkenntnisse, darauf komme ich jetzt auch nochmal ganz kurz zu sprechen. Es gibt positive Effekte, die von Bewegung ausgehen. Das wissen wir. Das zeigen Studien, ne? Dass mehr als 1 Stunde moderate Bewegung pro Woche die Symptome zum Beispiel auch einer postnatalen Depression reduzieren kann. Ne? Ich möchte das nicht ganz verteufeln. Ich möchte es nicht ganz ausschließen. Sport und Bewegung haben Relevanz in unserem Alltag und soll es auch haben, dass wir fit bleiben. Aber die Frage ist, wie viel und wann eben zu welchem Zeitpunkt? Und Experten empfehlen, Mütter sollen nach der Geburt mit leichten Aktivitäten beginnen, um die Intensität schrittweise eben zu erhöhen. Das heißt, man kann zum Beispiel ja wirklich mit einem Beckenbodentraining anfangen und weiter die körperliche Aktivität anschließen. Warum aber hier möchte ich auch nochmal sagen, zu früher Sport nach der Geburt problematisch sein kann, ist, dass eben der Beckenboden überlastet werden kann. Das heißt, wir fördern ihn dadurch gar nicht, sondern wir schwächen ihn eigentlich dadurch und fördern Probleme, Beschwerden wie Inkontinenzen, Rückenprobleme, dass die Rectus Diastase sich nicht verschließt und wir gestärkt durch den Alltag gehen können. Ne? Es ist frühzeitiger Druck. Das heißt, dass postpartale Depressionen dadurch nicht weniger werden, sondern mehr, wenn ich jetzt zu früh anfange, zu viel Sport zu machen, mir selbst dadurch sehr, sehr, sehr viel Druck mache. Zusätzlich aber auch natürlich Schmerzen im Unterleib, weil das tut weh. Wenn ich jetzt nicht abwarte, dass Geburtsverletzungen richtig abheilen, wenn ich in der Bauchgeburtsnarbe die Zeit nicht gebe zu regenerieren, hat das Folgeprobleme, die eben einfach auch Schmerzen mit sich bringen können. Und ich möchte nochmal zum Thema Rektusdiastase kommen. Viele Frauen haben nach der Geburt eben diese Spaltung der Bauchmuskeln, der großen Bauchmuskeln, die sogenannte Rektusdiastase. Und wenn man jetzt zum Beispiel klassische Bauchübungen gemacht hat, ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon mal ein bisschen erwähnt, und zu früh trainiert, dann verschlimmert man wirklich diesen Spalt im Bauch. Und das kann ganz, ganz blöd werden. Das heißt, Folgen können Instabilität vom Rumpf sein, Rückenschmerzen, Haltungsschwächen, starke Verspannungen. Also es kann wirklich auch viele Folgeschäden mit sich bringen. Zusätzlich kommen wir aber auch zur Überlastung der Gelenke. Durch die hormonelle Umstellung, die aber noch nicht abgeschlossen sind, sind Gelenke und Bänder einfach noch sehr weich. Das heißt, die müssen ja auch erstmal wieder zurück in ihren Ursprung, sage ich mal, kommen. Das heißt, auch die Verletzungsgefahr ist hier viel höher, wenn ich zu früh zu arge Sportarten ausübe. Aber auch die körperliche und psychische Erschöpfung ist noch da. Denn das Wochenbett ist ja ein großer individueller Heilungsprozess, der vollumfänglich ist. Es spielt ja so viel noch mehr rein, anzukommen in dieser neuen Lebensphase, egal ob es das erste Kind ist, auch wenn das zweite, dritte oder vierte ist, dass jeder seine neuen Rollen wieder findet, dass man wieder ankommt, dass man einfach wieder da ist. Wenn es einem gut tut, kann das ein super Ausgleich dazu sein. Das möchte ich nicht verteufeln. Es gibt viele Frauen, denen es sehr gut tut, schwimmen zu gehen, leichte Spaziergänge zu machen. Davon rede ich gar nicht, aber ich rede von wirklich Sportarten, die direkt eigentlich nach der Geburt angewendet werden sollen. Und bitte der Druck natürlich auch, wieder fit sein zu müssen, wieder zu glänzen, perfekt auszusehen, das sorgt für so viel Stress und muss einfach nicht sein. Wir Frauen dürfen regenerieren, vor allem in dieser Zeit, dass jede Frau sich die Zeit nimmt, die sie braucht. Und wenn man auch nicht mehr zu der Hosengröße zurückkommt, ist das wunderbar. Und wenn man das selbst akzeptiert und für sich selbst auch damit zufrieden ist, ist das das größte Geschenk. Also, was tut im Frühwochenbett jetzt gut? Ich möchte es noch einmal erwähnen, vor allem im Hinblick jetzt auf die Studie nochmal gesehen. Spaziergänge könnt ihr wirklich gerne machen. Atmung, auch die Atmung ist hier einfach wichtig, vor allem im Frühwochenbett. Wenn ihr vielleicht Nachwehen beim Stillen verspürt, falls ihr aufsteht oder es doch herausfordernde Situationen im Alltag gibt, atmen ist einfach toll. Das hilft, viele Situationen zu lösen und sich selbst wieder zu regulieren. Mobilisation am Anfang langsam und liebevoll eingehen. Das heißt, auch Mobilisation von eurem ganzen Körper. Leichte Mobilisationsübungen sind toll, in Schwung zu bekommen, den Kreislauf zu stabilisieren, dass ihr einfach gut euren Alltag meistern könnt. Das ist wirklich gut. Aber auch die individuelle Rücksprache mit eurer Hebamme oder aber auch einer Physiotherapeutin. Mein Physiotherapeut kann hier helfen, dass sie eben euch genau diese Mobilisationsübungen gezeigt wird, dass ihr nochmal genau mit ihr darüber sprechen könnt, ab wann könnt ihr wie wieder starten, falls ihr Fragen dazu habt. Und bitte seid achtsam mit euch. Das heißt, Faustregel hier nochmal für euch. Rückbildung vor der Belastung. Das ist die Faustregel, die wir aufstellen. Die Rückbildung bildet wirklich die Grundlage für alle weiteren Aktivitäten. Das heißt, der Rückbildungskurs könnt ihr 6 bis 8 Wochen nach der Geburt beginnen. Spätestens sollte dieser mit dem 9. Monat abgeschlossen sein. Und Aktivitäten hatten wir ja gerade schon zu Genüge genannt. Beckenbodenübungen, Spaziergänge, sanftes Yoga, Pilates, Schwimmen, stillfreundliche Sportarten wie Walking, Radfahren, leichtes Krafttraining. Das könnt ihr in dieser Zeit alles gerne machen. Und falls ihr dazu Fragen habt, gerne auch immer in Rücksprache mit eurem Arzt, der Ärztin, Hebamme oder auch Physiotherapeutin.
Ja, danke Marie, dass du uns diese Entdeckung der Woche mitgebracht hast. Wie passend.
Wie passend, oder? Ich dachte mir, als die dann so rauskommen und wir die Folge festgelegt hatten, wunderbar, das knüpft daran doch nochmal super an. Und falls ihr euren Senf auch nochmal dazugeben wollt, immer gerne. Schreibt uns gerne, slidet in unsere DMs auf den verschiedensten Plattformen, Instagram und Co. Wir freuen uns über eure Meinung.
Ansonsten sind wir nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Folge, einem neuen Thema und vor allen Dingen einer neuen Entdeckung der Woche zurück. Die bringe ich dann wieder mit.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch schon sehr darauf. Und wie gesagt, bis dahin vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr immer up to date bleibt und keine Folge mehr verpassen könnt. Und dann sagen wir bis nächste Woche. Eure Anja
und Marie.
Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern und
Marie Kuhn. Schnitt und Sound Justin Skaria.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
So, und jetzt ab zum Sport, Marie. Ich glaube, du hast diese Woche auch noch keine 120 Minuten gemacht. Ich nicht.